whisky.de. Treffpunkt feiner Geister.
Bruch Luddig. Für 90 Millionen US-Dollar verkauft. Klein oder groß? Manch ein Whisky-Enthusiast war entsetzt, als Ende Juli 2012 bekannt wurde, dass die Brennerei Bruch Luddig an den französischen Konzern Rémy Cointreau verkauft wurde. Bei uns im The Whisky Forum wurden Stimmen laut, dass man ab sofort die Flasche der Brennerei boykottieren müsse. Es kam mir vor, als ob einigen Usern das Spielzeug weggenommen worden wäre. Auf den zweiten Blick ist die Reaktion durchaus nachvollziehbar und logisch. Die sich seit 1995 im Dornröschenschlaf befundene Brennerei wurde scheinbar von zwei Personen wieder zum Leben erweckt. Die berühmteste Person dabei war wohl Jim McEwan, der nach Jahrzehnten Tätigkeit für die benachbarte Bowmore-Brennerei im Jahr 2000 das Pferd wechselte. Doch er verfügte nicht über das nötige Kleingeld, um die stillliegende Brennerei zu erwerben. Schließlich ging es um Millionen. Der zweite im Bunde war Mark Rainier, der mit Gründung des unabhängigen Abfüllers Moray McDavid bewiesen hatte, dass er etwas von Whisky versteht. Zu den Machern gehören aber auch die Kunden, die sich über die Käufe des Whiskys auf dieses Experiment mit eingelassen haben. Und da das Marketing von Bruch Luddig stark war, folgten die Kunden scharenweise und erkoren Bruch Luddig damit zu ihrer Lieblingsbrennerei. Eine fatale Einstellung, wie es sich jetzt gezeigt hat. Aus ihrer Lieblingsbrennerei wurde die Brennerei eines multinationalen Konzerns mit Firmensitz in Frankreich. Doch war es wirklich so? Durften Mark Rainier und Jim McEwan die Brennerei moralisch nicht verkaufen? Ganz so schwarz bzw. weiß darf man die ganze Situation nicht sehen. Denn neben den beiden Frontmännern dieser Unternehmung gab es noch weitere 60 Investoren, die üppig investiert hatten. Faktisch hatten die Kunden es also nicht mit einer Personenunternehmung, sondern einer Kleinaktiengesellschaft zu tun. Und die Vorstände, genannt Officers, dieser Gesellschaft, haben bitte genau das zu tun, was der Aufsichtsrat, also die Directors, ihnen anschafft. Und bitte vergessen Sie nicht den Kreditgeber in Form einer großen Bank. Denn bei allen Investitionen der 60 Aktionäre kam das große Geld von einer Bank, die Zinsen sehen wollte. Im Grunde genommen war damit Bruch Luddig schon immer die kleine Kopie einer großen Aktiengesellschaft wie Rémy Cointreau und damit abhängig von Banken und Aktionären. Mark Rainier und Jim McEwan waren damit also keineswegs so selbstständig in ihren Entscheidungen, wie es immer den Anschein hatte. Vorzuwerfen bleibt den Herren, dass sie nichts dagegen unternommen haben, dieses Bild einer kleinen, privat geführten Brennerei zu verhindern. Ganz im Gegenteil. Die Unternehmenskommunikation setzte oftmals auf das David-gegen-Goliath-Prinzip, bei dem der kleinere Konsument sich regelmäßig auf die Seite des Davids stellt. Ein Selbstläufer. Bevor wir uns nun um die mögliche Zukunft von Bruch Luddig kümmern, wollen wir zunächst die wirtschaftliche Situation der Beteiligten ansehen. Im Jahr 2000 wechselte Bruch Luddig für die stolze Summe von 6,5 Millionen Pfund Sterling den Eigentümer. Wie viel von diesem Kaufpreis durch die Bank finanziert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Sicherlich ein paar Millionchen, für die regelmäßig Zinsen zu entrichten waren. Für dieses Geld erhielt man zwar die stillliegende Brennerei nebst Grundstück, jedoch ohne Mitarbeiter und auch nur einem begrenzt gefüllten Lager. Wir alle haben ja leidgeprüft mitbekommen, wie weit sich die Abfüllungen bei Bruch Luddig durch Nachreifungen aufgestapelt haben. Die Vielfalt der Flaschen war erdrückend und schnell waren die wenigen nachgereiften Fässer dann auch wieder vergriffen. Das große Ziel der Brennerei war aber, möglichst konstant größere Mengen an Malt Whisky herzustellen und in die Lagerhäuser zum Reifen zu legen. Denn nur mit einem ordentlich gefüllten Lager lässt sich eine Brennerei in ein paar Jahrzehnten nachhaltig betreiben. Wer einmal seinen Taschenrechner oder Computer zur Hand nimmt und beginnt nachzurechnen, der merkt sehr schnell, dass man für eine zehnköpfige Mannschaft das zu brennende Malz und die Energie pro Jahr schnell mehr als 1 Million ausgeben muss. Auf der anderen Seite muss man ohne eine vorhandene globale Organisation versuchen, möglichst viele Erlöse für den wenigen noch vorhandenen alten Whisky zu bekommen. Man muss also raus in die Welt und hat damit jede Menge Reise- und Werbekosten, um seine Vertriebsorganisation aufzubauen. Gut dabei hat die Vorarbeit von Mark Rainier mit dem unabhängigen Abfüller Murray McDavid geholfen. So waren zumindest in den wichtigsten Märkten bereits selbstständige Distributoren vorhanden, auf die man für die Bruichladdich-Whiskys aufsetzen konnte. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen Bruichladdich mehrfach von guten Gewinnsituationen berichtet. Anfangs war das nicht so. Zunächst musste die Brennerei renoviert werden und die laufenden Produktionskosten drückten das Ergebnis ins Minus. Der Schuldenstand stieg weiter an. Da ich die Veröffentlichungen von Bruichladdich nicht verfolgt habe, weiß ich leider nicht wirklich viel über diese aufgelaufenen Schulden. Doch die Beharrlichkeit der Involvierten schaffte letztendlich den Turnaround. Das heißt aber nicht, dass Bruichladdich nun keine Schulden mehr hat. Ganz im Gegenteil. Die Erlössituation erlaubt Bruichladdich das Bedienen der Zinsen und die Produktion eines ständig wachsenden Lagerbestands. Soviel ich weiß, mussten die 60 Investoren die ganzen Jahre ganz ohne Gewinnausschüttung auskommen. Sie mussten sich mit einem gestiegenen Buchwert ihres gemeinsamen Unternehmens zufrieden geben. Mit dem Erscheinen des The Lady Ten im Jahr 2011, dem ersten selbst produzierten 10-Jährigen, war die größte Hürde geschafft. Doch jedes Unternehmen und jede Zeit hat ihre eigenen Gesetze. Mit dem Erscheinen des 10-Jährigen kommt Bruichladdich nun in eine starke Wachstumsphase. Musste man bislang vorwiegend knappe Bestände aus begrenzten Lagern möglichst teuer verkaufen, so muss man heute seine Preisstrategie ändern. Man muss versuchen, möglichst viel des 10-Jährigen Whiskys zu verkaufen und so Erlöse für weiteres Wachstum zu generieren. Dies ist man der global wachsenden Gemeinde der Bruichladdich-Liebhaber genauso schuldig wie der eigenen Betriebsmannschaft. Diese möchte nun endlich auch einmal mehr Gehalt, mehr Verantwortung und auch einmal eine leitende Position mit zunehmendem Alter einnehmen. Und wenn das Unternehmen nicht wächst, dann kann man auch nur hin und wieder einen Lehrling einstellen. Mehr Verantwortung ist dann nicht wirklich zu übernehmen. Nicht jeder Unternehmer fühlt sich in jeder Phase eines Unternehmens glücklich. Der eine ist kreativ und liebt es, neue Geschäftsfelder zu erschließen, während der andere lieber bestehende Prozesse optimiert und vervollständigt. Und, um es ehrlich zu sagen, genau an dieser letzten Fähigkeit hat es Bruichladdich vom ersten Tag an gemangelt. Sehen Sie sich mein Verkostungsvideo vom Lady Ten und dem 21-Jährigen an und Sie verstehen, was ich meine. Soll heißen, um Bruichladdich nun in die nächste Phase seines Lebens zu schicken, müssen andere Verantwortliche ran. Keine Newbies, sondern gestandene Produktions- und Vertriebsleute, die schon durch mehr als eine Krise gegangen sind. Das wird für die verbleibende Produktionsmannschaft und die Kunden nicht einfach werden. Zunächst wird die Produktpalette gestrafft. Bereits im April gab Bruichladdich eine deutliche Abnahme der Produktenvielfalt bekannt, die den Genießer immer freudig aufstöhnen ließ. Welche Flasche sollte man sich nun kaufen? Auch wird man Bruichladdich, genauso wie Lafroy und Bowmore, in Zukunft mit einfachen Flaschen in den Supermärkten der Welt vorfinden. Und dazu bedarf es eines extrem starken Eigentümers. Denn das globale Oligopol einiger weniger Handelskonzerne macht es den Herstellern gar nicht leicht, auch nur kleinste Gewinne aus einem Supermarktgeschäft zu erzielen. Und das Supermarktgeschäft ist notwendig, um die Masse an durchschnittlich gereiften Fässern unter die Leute zu bringen. Denn die wenigen herausragenden Fässer möchten wir als qualitativ besondere Single Malt für uns als Kenner reserviert sehen. Single Malt ist im Gegensatz zum Blended Whisky nun mal ein Selektionsprodukt. Und je mehr Fässer man produziert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Vielzahl an Fässern einzelne leuchtend herausragen. Der Rest muss in den Supermarkt. Am Ende stellt sich die Frage, zu welchem Preis sich die 60 Investoren von ihren Anteilen trennen würden. Dass aus dem Bruichladdich-Deal der teuerste in der Geschichte des schottischen Whiskys für eine einzelne Brennerei werden würde, wagte niemand zu träumen. Doch letztlich hat es sich die Mannschaft von Bruichladdich in einem Dutzend aufreibender Jahre selbst erarbeitet. Bei aller Kritik, von der ich am Anfang dieses Newsletters berichtet habe, ich persönlich gönne allen Beteiligten den Geldsegen, der nun über sie hereinbricht. Ob sie ihre Einlagen verzehnfachen konnten? Ich kann es ihnen nur wünschen. Die Arbeit war hart genug und sicherlich haben sie nicht nur 35 Stunden pro Woche gearbeitet. Jetzt gilt es, mit dem Geld etwas Neues zu beginnen. Die einen werden in den verdienten Ruhestand gehen und die anderen werden sich erst einmal ausruhen. Doch eines kann ich aus eigener Anschauung bestätigen. Wer einmal mit dem Whisky-Virus infiziert wurde, der lässt ihn nicht mehr los. Der eine wird als Consultant in der Whisky-Industrie unterwegs sein und andere werden sich vermutlich mit der Wiedereröffnung der nächsten Brennerei beschäftigen. Ich habe schon etwas über den Wiederaufbau der Port Charlotte Brennerei munkeln hören. Vielleicht ist da ja etwas dran. Jeder Mensch kann irgendetwas besonders gut. Die Menschen hinter Bruichladdich können geschlossene Brennereien wieder zum Leben erwecken. Hoffentlich kann Rémy Cointreau eine wiederbelebte Brennerei erneut zu höchsten Höhen führen, wie es Moët Hennessy mit Artbeck geschafft hat.
Whisky.de. Der Treffpunkt Feiner Geister präsentierte sein gratis Whisky-Hörbuch. Sie dürfen diese Dateien kopieren und als Ganzes weitergeben. Änderungen an den Daten sind nicht zulässig. Alle Rechte an diesem Hörbuch verbleiben bei whisky.de.